Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
In Meilen und Zeilen geht es heute um Traumerfüllung. Eigentlich hat jeder einen Traum, Schriftsteller werden oder Astronaut oder Weltumsegler. Und trotzdem leben so viele Menschen ein nicht unbedingt traumhaftes Leben aus Büroalltag oder Beziehungsstress oder einer Art von Verdruss, wenn man sich so umguckt. Und was ist, wenn man sich seine Träume erfüllt? Fehlt dann vielleicht der Teil in einem, der von etwas träumt? Einer, der sich mit 35 Jahren mehr Träume erfüllt hat, als man eigentlich träumen kann, kann uns vielleicht erklären, wie sich das anfühlt, wenn man von Traum zu Traum wandelt. Johannes Erdmann hat erst allein über den Atlantik geschrieben und jetzt zu zweit auf See. Johannes, wovon träumst du gerade?
Also Ideen habe ich eine Menge, aber ich will nicht alles verraten, was ich noch vorhabe. Aber mal gucken, was sich so alles noch entwickelt irgendwie. Also Träume habe ich wirklich viele.
Du bist jetzt nach unserem Gespräch sofort zurück auf den Weg zu deinem Boot. Ist das immer noch die Maverick, von der du geschrieben hast in deinem Buch?
Ja, es gab mehrere Mavericks. Den Namen habe ich mir immer für Boote aufgehoben, mit denen ich lange Fahrten machen will. Dazwischen gab es noch eine ganze Menge andere. Und das ist jetzt Maverick XL. Das ist hoffentlich die größte. Also größer kann es nicht mehr werden. Die ist 13,5 Meter lang und Katamaran halt.
Oh wow, das ist ja ein richtig amtliches Schiff.
Sehr sperrig, ja. Ich bin jetzt letzten Sommer mit dem Ding alleine von Azoren nach Schottland gesegelt. Und das war echt schon eine Menge Arbeit und Rennerei vor allem halt. War so lange Wege halt immer.
Ja. Warum hast du das alleine gemacht?
Ich hatte eigentlich einen Mitsegler, aber der kam nicht aus dem Job raus und ich habe dann versucht, ich habe noch einen Studenten kennengelernt und habe überlegt, den mitzunehmen, aber dann dachte ich, den kennst du nicht und lange Zeit auf See und dann mache ich das doch lieber selber und ich wollte auch mal wieder richtig gerne Einhand segeln.
Und wie war's?
War echt cool. Also das Wetter passte nicht so wirklich. Ich hatte ein ziemlich großes Tiefdruckgebiet im Weg zwischen den Azoren und Schottland und musste dann einen riesen Schlenker noch nach Spanien segeln und dann so hoch drumherum fahren im Prinzip und das war eine Menge Arbeit, aber war lustig.
Wie machst du das im Hafen mit einem 13 Meter Katamaran, den allein zu manövrieren und anzulegen?
Ich versuche immer längsseits zu gehen, wo es denn geht. Oder zumindest beim Cut, das ist ganz cool mit den zwei Maschinen halt. Man kann das Ding wie so ein Panzer auf eine Maschine vorwärts, eine rückwärts auf der Stelle drehen fast.
Ja, dann versuche ich Teller drehen, ja.
Genau, und ich habe den Steuerstand an Steuerbord, so mitschiffs im Prinzip und haben ja immer eine Heckleine klar und brauche dann bloß mit dem Heck so ein bisschen an die Pier zu gehen, schnell eine Leine um die Klampe zu werfen, festzumachen und dann kann ich mit der Außenmaschine ranklappen. Und das geht dann ganz gut.
Schlau, ja. Man lernt sich dann zu helfen und wird ja plötzlich dann zu so einem Fachmann für alles alleine. Ja, was ist, wenn du so allein unterwegs bist mit so einem großen Schiff, wo ja so viel passieren kann? Also die haben ja so viel Technik mittlerweile. Kannst du alles reparieren?
Ja, inzwischen wirklich, ja. Wir waren mit dem Boot 3,5 Jahre unterwegs jetzt gerade und ich kenne das wirklich von innen und außen, habe schon Probleme gehabt ohne Ende und alles auseinandergebaut und also das kenne ich wirklich, das Schiff. Ich glaube, da kriege ich alles hin.
Bist du Bastler? Weil du hast ja mal Schiffbau studiert in Kiel.
Ja.
Allerdings relativ erfolglos.
Ja, das war irgendwie so ein logischer Schritt. Ich habe schon immer gerne an Booten gebastelt und die haben mich schon immer fasziniert und selbst Boote gezeichnet als Kind natürlich, aber das habe ich mir nicht so richtig zu Ende gedacht, das Ganze, weil mir war nicht bewusst, dass Schiffbauer so viel rechnen müssen und Mathe lag mir nie so ganz doll. Ja, aber also die technische Seite schon, also auseinanderschrauben, gucken, was drin ist und dann versuchen, das wieder zusammenzukriegen, das ist total mein Ding. Das habe ich auf der ersten Reise schon gelernt, mit Maschinenschaden in der Karibik angekommen und dann jetzt immer wieder unterwegs.
Wir fangen mal an mit deinem ersten Turn. Also du bist als jüngster, ich glaube auch bisher jüngster deutscher Einhandsegler über den Atlantik, ist das richtig?
Ja, damals schon. Jetzt gibt es inzwischen einen jüngeren. Der hat auch ein Buch bei DK geschrieben. Den haben wir auf den Bahamas getroffen, witzigerweise. Jetzt, weil es ja jetzt ein Abitur mit 12 Jahren gibt, also nach 12 Jahren, konnte der ein bisschen früher los. Ich bin ja auch nach dem Abi los damals und er konnte jetzt ein bisschen früher. Und hat er mir abgesegelt, den
Rekord. Den Ruhm.
Ja, genau. Ja, okay. Genau. Aber damals, also das hat lange gehalten, ja. 15 Jahre, glaube ich.
Was muss man für ein Freak sein, wenn man mit 19 allein über den Atlantik will?
Ich war vor allem getrieben von Abenteuerlust irgendwie. Ich hatte sogar ein paar Freunde, die mitfahren wollten gerne, aber ich wollte das partout alleine machen, weil das dann irgendwie, dachte ich mir, noch schwieriger ist. Ich wollte was von der Welt sehen, aber mir das auch verdienen irgendwie, wenn ich darüber segel. Also nicht mit dem Flieger rüber oder hier Backpacking oder Neuseeland oder so, sondern halt, ich wollte mir jede Meile erkämpfen quasi, um das dann zu erleben, da in der Karibik.
Ja, hast du dann gemacht, ne?
Ja.
Ich meine, du bist jetzt ungefähr 16 Jahre älter als damals, das heißt fast doppelt so alt.
Ich war damals 19, jetzt bin ich 34. Ja, also
okay, fast 15 Jahre älter.
Genau.
Wenn du zurückblickst auf den Typen, der du damals warst, erkennst du dich wieder oder würdest du sagen, das war damals schon echt ein wilder Jungspund, der einfach nur auf Abenteuer aus war?
Ja, ich war schon ein bisschen, also erstmal ein bisschen blauäugig. Naja, ich war eigentlich gut vorbereitet, weil ich viele Bücher gelesen habe und so richtig in die Tiefe und technische Zusammenhänge und also Sachen. Und ich habe wirklich das Boot 150%ig vorbereitet, aber habe dann auch einfach irgendwie gedacht, das klappt schon und bin losgefahren. Jetzt würde ich das nicht mehr machen, jetzt mit Erfahrung natürlich. Das Boot muss ein bisschen größer sein und auch konstruktionstechnisch irgendwie. Das Cockpit war relativ groß, also das war immer eine Gefahr und dünne Glasscheiben da drin. Da hatte ich zwar Blenden drüber, aber also ich würde das heute alles ein bisschen aus Erfahrung ein bisschen anders machen.
Ja.
Ja.
Würdest du sagen, naja, du hast wahrscheinlich kein Glück gehabt, sondern du hattest einfach kein Pech. Könnte man das so formulieren?
Ja, genau. Also ich habe damals noch überlegt, mit dem Boot auch wieder zurückzufahren über Nordatlantik. Aber das ist mir dann echt unterm Hintern weggebrochen, das Ding, weil es war 36 Jahre alt, doppelt so alt wie ich fast. Und es war immer irgendwas zu reparieren. Und dann habe ich das Boot nachher in den USA verkauft. Und bin 3 Jahre später mit einem Freund über Nordatlantik mit einem anderen Boot zurückgefahren und da sind wir in so einen schweren Sturm gekommen und gekentert. Und da habe ich gedacht, wenn ich mit
also
dem Boot damals...
Nee,
nicht durchgekentert, aber wir haben Massen unter Wasser gehabt und durch die Dichtung hat es Wasser gedrückt und an Deck ist alles Mögliche zerrissen und zerflogen und zerplatzt, Redingsdraht rausgerissen sogar, also obwohl da halt nichts dran hing, sondern also das Wasser hat echt eine Menge Kraft.
Ja.
Und naja, da habe ich gedacht, da wäre ich mit dem kleinen Boot wahrscheinlich abgesoffen dann in dem Sturm.
Ja, vermutlich.
Ja.
All diese Dinge, die ja immer wieder schief laufen, haben dich in keinster Weise davon abgehalten, immer wieder große Touren zu machen, immer wieder auf den Atlantik zu gehen. Mittlerweile hast du 5 Überquerungen hinter dir. Was ist denn das? Was treibt dich? Also ich kenne es ja auch. Ich habe 3 Atlantiküberquerungen hinter mir. Jedes Mal, wenn ich ankomme, sage ich so, das war jetzt aber meine letzte. Und einen Monat später denke ich wieder, nee, ich muss da nochmal raus.
Ich weiß es auch nicht. Also irgendwie diese Abenteuerlust, das ist erstmal toll, unterwegs zu sein und Sachen zu entdecken. Was Atlantiküberquerungen angeht, bin ich auch ein bisschen erwachsener geworden. Damals das erste Mal wollte ich noch mit dem Ozean kämpfen und also richtig das Meer bezwingen. Und jetzt will ich immer bloß einfach irgendwie ohne Probleme rüberkommen. aber mich haben mal zwei Holländer, die haben wir in den USA kennengelernt, die wollten auf Langfahrt gehen und war wie so ein Schulschiff im Prinzip. Wir haben denen alles Mögliche beigebracht und die haben uns gefragt, was bedeutet Fahrtensegeln oder so in 2 Sätzen. Da sagte ich, du bringst dich immer wieder in Probleme und versuchst da wieder rauszukommen. Aber das ist auch irgendwie spannend halt, dann auf See, es passiert ja immer irgendwas, man muss eine Lösung finden und so weiter. Und das macht mir immer mordsmäßig Spaß, irgendwie zu improvisieren und naja, und das dann halt zu schaffen und anzukommen.
Ja, ist eine gute Lehre fürs Leben, ne?
Mhm. Ja, das stimmt.
Und diese beiden Holländer, sind das die auch das baugleiche Boot hatten wie ihr, wo einfach alles Rott war?
Genau. Und die haben uns gefragt, also die haben das in den USA billig gekauft und wollten auf die Bahamas, wo sie damals gewohnt haben und gearbeitet, segeln und dann irgendwie weiter. Und wir haben mit denen das Schiff dahin überführt und sind dann immer wieder nachts wach geworden. Und das war wie in einen Albtraum hinein aufzuwachen irgendwie, weil wir unser Schiff ja 2 Jahre renoviert haben. Alles war perfekt und plötzlich waren wir wieder aus so einer Nussschale, die total am Auseinanderbersten war irgendwie. Der Motor stand frei im Salon und hat gelärmt, da war keine Verkleidung rum. Das ist echt übel.
Und der ging dann ja auch noch, ach nee, der ging nicht kaputt, sondern der hatte dann keinen Sprit mehr plötzlich.
Genau,
ne?
Genau, kurz vor Ankunft ging er aus. Und das war echt in Sichtweite alles, aber naja, wir haben uns ein bisschen, die haben so ein breites Beiboot gekauft und das hat so gezogen im Schlepp, dass wir fast nicht vorankamen. Wir sind mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 1,5 bis 2 Knoten da über die Bahamas-Bank, 100 Seemeilen gefahren und das war schon, naja, dann ging uns der Sprit aus, das haben wir nicht einkalkuliert.
Habt ihr noch Kontakt zu denen?
Mhm. Ab und zu mal, ja.
Die haben die das Boot noch?
Nee, die sind dann bis Grenada runtergesegelt und haben es da verkauft. Und das Boot ist mit dem nächsten Eigner über den Atlantik ins Mittelmeer gefahren, erstaunlicherweise.
Oh, wow.
Also was die Schiffe alles abkönnen. Und die sind jetzt auch wieder in Holland zurück, so wie wir wieder zurück im Alltag.
Ja, genau. Wie hältst du das aus? Ich finde es immer so schwierig, nach den großen, langen Reisen und Abenteuern wieder zurück in diesen Alltag zu gehen.
Es ist schon irgendwie wie in so ein Loch fallen, so ein bisschen. Gewesen erstmal, aber jetzt geht. Wir sind ganz gut abgelenkt. Wir sind gerade Eltern geworden vor 7 Monaten. Und
ach schön, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und der hält uns echt fit irgendwie. Also lenkt uns ab. Wir müssen ständig jetzt hinterher sein, weil er anfängt zu robben. Und gestern hat er ein Puzzle aus dem Schrank gezogen. Das sah ganz niedlich aus, wie er da das Ding rauszieht. Dann haben wir realisiert, scheiße, das Ding hat 1000 Teile, die fliegen überall hin. Und naja, so sind wir ein bisschen abgelenkt vom Träumen halt. Früher saßen wir im Alltag und im Bürojob und haben auf Blogs geguckt, wie schön das ist, darum zu segeln und haben uns dahin gesehnt und so sind wir jetzt zumindest irgendwie, das kommen wir gar nicht auf die Idee gerade irgendwie drüber nachzudenken, aber naja, wenn wir doch irgendwie mal Zeit haben, irgendwie, dann träumen wir doch davon, irgendwie nochmal zumindest ein Boot zu haben, mit dem man irgendwas machen könnte. Das ist ja schon mal so ein Anfang.
Naja, habt ihr ja, ne?
Ja, den Katamaran haben wir gerade verkauft, weil wir haben den von Freunden übernommen und mussten den halt über die Jahre abzahlen, aber das können wir uns jetzt nicht mehr leisten im normalen Bürojob. Damals sind wir ja Charter gefahren auf den Bahamas und haben ein bisschen mehr verdient und jetzt, naja, allein schon Versicherung kostet mehr als ein Monatsgehalt für das große Ding.
Ja.
Und naja, und das Schiff leidet enorm hier im Norden, das gehört halt in die Tropen und da fährt es dann auch wieder hin.
Würdest du sagen, da ist mal ein Traum geplatzt?
Nö, nicht wirklich. Wir haben da den Traum gelebt mit dem Schiff. Also erst mit dem kleinen 2 Jahre und dann jetzt 3,5 Jahre auf dem Katamaran. Das war eine tolle Zeit. Wäre natürlich schön, den zu behalten, aber man kann ja nicht allen Luxus haben.
Wie sieht denn jetzt die Bootszukunft für dich aus?
Wir suchen.
Okay.
Also eigentlich haben wir jetzt, wir sind gerade auf Wohnraumsuche erstmal gewesen, wollen eigentlich mal jetzt eine Basis haben zumindest. Meine Frau Kati ist die letzten 5 Jahre vor der Abfahrt von WG zu WG gereist und also gezogen und dann waren wir jetzt 5,5 Jahre unterwegs und immer wenn wir gefragt wurden, wo kommt ihr eigentlich her, dann hatten wir gar keine so richtige Antwort.
Deutschland.
Ja, irgendwo und jetzt dachten wir uns so eine Heimatbasis, das heißt ja nicht, dass man nicht mehr reisen kann, aber zumindest irgendwie, wo man sein Zeug jetzt nicht bei den Eltern gelagert, sondern irgendwie so ein Haus, wo man den ganzen Plünen hat und ja, so ein Nest bauen, ist ja natürlich jetzt mit Familie irgendwie mal so an der Tagesordnung. Aber wir suchen natürlich nach einem neuen Boot, haben uns schon ein Kasko angeguckt, weil wir nach so vielen Schiffen und Jahren auf dem Wasser würde ich das am liebsten selbst bauen, das nächste Boot oder zumindest ausbauen. Und mal gucken.
Ja, und du kannst es und dadurch spart man natürlich unglaublich viel Geld. Dann
Genau.
ist eben alles möglich.
Genau.
Wie
Und
groß soll es
ich.
sein?
Am liebsten wieder irgendwie 11, 12 Meter. Wenn es ein Cut ist, muss er das auch haben, weil es am liebsten hätten wir tatsächlich wieder einen Cut, weil man gewöhnt sich echt daran an den Platz. Aber es macht auch total Sinn, alles mit 2 Maschinen und so. Und er muss halt eine bestimmte Größe haben, um seetüchtig zu sein.
Ich bin zweimal auf Katz über den Atlantik und war auch begeistert, wie viel Platz man hat. Also du hast halt diesen Riesensalon und vor allem hast du ja auch noch dann obendrauf so viel Platz. Und da hatten wir quasi einen Tanzdeck aufgebaut.
Ja.
Und das war einfach dann unter den Sternen in der Nacht haben wir einfach eine Party gemacht und haben dann oben getanzt, wie die Verrückten, weil auch völlige Flaute war. Also es war auch echt ungefährlich. Und da muss ich sagen, da ist ein Katamaran schon echt perfekt. Also wenn ich mir je ein Boot leisten wollen würde, wäre es auch ein Cut. Du hast immer, wenn wir über Träume reden, dir immer deine Träume erfüllt. Und vor allem dann kam auch noch irgendwann deine Traumfrau dazu.
Ja, und die hat auch immer Angst, wenn ich irgendeinen Traum habe, weil die weiß, ich setze ihn um. Wenn ich von irgendwas spinne hier, man könnte ja das und das machen, hat sie immer gleich Angst, dass ich das auch mache. Irgendwie, ja, Boot kaufen oder was auch immer. Ja, genau, aber Kati war wirklich von Beginn an total abenteuerlustig und ich habe ihr natürlich erzählt, wie es da war in der Karibik und dass ich da gerne nochmal hin würde. Und war auch von Anfang an dann gleich mit dabei. Und hatte erst total Angst, dass sie irgendwie ins Wasser fällt oder das Boot versenkt oder was auch immer. Aber hat sich da schnell reingelebt.
Ja,
Und
und
dann
sie ist auch echt fit, also sie kann auch Sachen reparieren und sie macht alles, was halt auch wichtig ist.
ja, das stimmt. Vor allem mit dem letzten, also mit dem Boot, das Maverick Two, mit dem wir die 2 Jahre Atlantikrunde gemacht haben, das haben wir mit Osmoseschaden und allem günstig gekauft und wollten eigentlich bloß es halbwegs fertig machen, also Unterwasserschiff sanieren und so. Und dann kam eins zum anderen, da dachten wir uns, dann kann man den Rumpf ja auch mit lackieren und die Elektrik und haben dann 2 Jahre in der Halle gestanden. Aber wirklich jede freie Minute. Ich war teilweise in den USA mit meinem Onkel campen und sie ist jeden Tag in die Halle gefahren, eigenständig. Es war echt,
Echt,
echt
wow.
beeindruckend. Ja.
Glück gehabt auch mal wieder.
Ja.
Beziehungsweise wahrscheinlich, das ist das Ding, im richtigen Moment zugegriffen, um den Traum zu erfüllen.
Ja, man muss die Chancen nutzen entlang des Weges, ne?
Ja.
Denke ich auch mal wieder.
Wenn du so deine nächsten Träume anguckst, also geht das mit einem Kind, wenn man dann so Familie gründet und so, in eine völlig neue Richtung? Ändert sich dadurch alles?
Nö, nicht wirklich. Also wir haben jetzt schon eigentlich den ersten Sommerturn geplant gehabt mit dem Zwerg auf dem Trailerboot, aber mal gucken, ob Mecklenburg bis dahin wieder auf ist. Genau, aber das geht, glaube ich, genauso weiter. Also der Zwerg, hat ja jetzt das erste halbe Jahr schon auf dem Boot mit gewohnt im Hamburger Hafen und das gefiel ihm relativ gut. War auch viel Bewegung drin, seekrank wird er nicht. Die ganzen Schlepper da vorbei jagen und so.
Ich weiß gar nicht, ob Kinder seekrank werden überhaupt,
Ich
so
weiß
kleine.
es auch nicht, keine Ahnung. Hunde wohl nicht, aber.
Wirst du noch seekrank?
Ganz, ganz selten eigentlich nur. Immer wenn ich irgendwie mir den Magen verrenkt habe oder abends zuvor zu viel Rotwein getrunken oder so. Aber Kathi wird regelmäßig seekrank, immer noch
Ja,
nach
sieht man in dem
7
Buch
Jahren.
auch.
Genau.
Das, also dein Buch Zu zweit auf See, da sind ja auch Fotos drin, die echt gut sind. Und da sieht man ein Foto von Kathi, wo sie echt grün aussieht.
Ja, wir haben dann zum Glück so ein Medikament gefunden. Das ist eigentlich so ein Reisemedikament nur, aber das tut wahre Wunder bei ihr.
Wie heißt denn das?
Rodavan heißt es in Deutschland und im Ausland irgendwie anders, aber der Wirkstoff ist immer der gleiche. Und der macht zwar ein bisschen müde. Franzosen mixen noch ein bisschen Koffein damit rein. Also da haben wir auch was gekauft in Frankreich. Aber das ist ihr lieber als halt irgendwie seekrank sein.
Bei mir war es so, ich bin nie seekrank gewesen, habe einfach Glück gehabt. Und dann segel ich meine letzte Atlantiküberquerung von der Karibik auf die Azoren in einem 62-Fuß-Katamaran, wo man wirklich denkt, das ist jetzt das sicherste Ding.
Ja.
Und ich lag tagelang wie ein Toter unten in meiner Koje und dachte wirklich, es kann doch nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, warum das, ob das am Älterwerden liegt oder an dem Boot oder an diesen echt fiesen Winden, die wir da hatten, ich weiß es nicht. Das kann einen manchmal plötzlich erwischen, ne?
Ja, also wie gesagt, ab und zu habe ich das auch noch, aber echt nur 2, 3 Mal im Jahr.
Ja. Wie schreibst du? Also du hast ja jetzt 2 Bücher geschrieben und du bist ja auch bei der Yacht und schreibst regelmäßig, aber wie ist es, wenn du ein Buch schreibst? Hast du da ein Ritual? Ziehst du dich zurück oder basierst du das dann auf dem Blog oder wie machst du das?
Mein erstes Buch habe ich fast komplett in der Mensa geschrieben, im Studium, immer wenn freie Minute war. Das zweite Buch haben wir zu Hause, hat Kathi ja mitgeschrieben, jeder so ein eigenes Büro im Prinzip eingerichtet bei meinen Eltern und dann haben wir da ja, ein paar Monate hintereinander, also immer eine Woche am Stück und dann mussten wir wieder was anderes machen und so, dann hintereinander weggeschrieben. Meist lege ich mir die ganzen Aufzeichnungen nochmal nebeneinander, weil das ja Erlebnisberichte sind, also den Blog, den wir geschrieben haben, die Logbücher. Und durchlebt das nochmal richtig, die ganze Reise. Das ist ganz cool, weil einem Sachen auftauchen wieder, die man längst vergessen hatte. Auch Bilder natürlich viel. Wir haben irgendwie, ich glaube, 46.000 Bilder oder sowas in den letzten 5 Jahresarchiven. Und das ist ganz cool, das so durchzublättern.
Ja, es ist so viel abgespeichert, also natürlich auf irgendwelchen SIM-Karten und im Computer, aber eben auch im Unterbewusstsein. Das
Ja,
ist das
das stimmt.
Verrückte. Man taucht dann wieder so ein und es kommen
Ja.
Geschichten hoch, die man
Die
echt
weg
vergessen
waren.
hat.
Ja, das stimmt. Das ist echt cool.
Was war so, wenn du jetzt zurückblickst auf deine erste Reise? Was ist hängen geblieben? Was ist so das Erste, was bei dir hochkommt, wo du sagst, das war im Grunde der krasseste Moment oder etwas in der Richtung?
Spannend war die Unsicherheit. Also ich bin noch nie so richtig einhand gesegelt vorher. Einmal Kiel-Kappeln Eckernförde und wieder zurück. Das waren so alles an Einhanderfahrung. Und dann bin ich in Lissabon losgefahren über den Atlantik, also Richtung Madeira. Und das war ein komisches Gefühl. Je weiter ich mich von der Küste wegbewege, desto weiter muss ich auch wieder zurück, falls was passiert. Und diese Unsicherheit und dann dieses Vertrauen zu kriegen in mich und das Boot. Und ja, das war schon spannend irgendwie.
Und vor allem das Boot hatte ja, also wie ich finde, einen Totalschaden. Der Mast ist abgesackt
Ja.
quasi. Das heißt, da war die ganze Halterung durchgebrochen und du hast einfach eine Eisenstange drunter gestellt.
Genau. Das
Kamikaze, oder? Im
ist mir da
Nachhinein.
danach bei noch 2 Booten passiert und ist gar nicht so unüblich, weil die haben da in den Mastfuß meist irgendwie einen Holzkern eingeklebt und den Mastfuß mit Blechschrauben da reingedreht, damit der Mastfuß auch rausreißt, wenn der Mast fällt und kein Deck mitnimmt. Und naja, wenn der Mast ein paar Mal irgendwie quer gekommen ist bei Maststellen oder nicht so ganz sauber aufgesetzt, dann bricht halt die Klebeverbindung und dann dringt da Wasser ein und das kompostiert da drin. Und bei mir war es halt auch echt total durch, das Ding. Und naja, ich hatte halt keine Zeit, man muss halt irgendwie Provisorien dann schaffen. Und also das Boot konnte nicht an Land, um den Mast zu legen und so, da fehlte Geld und Zeit und alles. Und also heute würde ich das natürlich vernünftig machen, aber damals dachte ich, wenn ich das am weiteren Absacken sichere, einfach die Stange da drunter, dann geht das schon irgendwie und hat auch funktioniert. Und der neue Eigner hat dann den Mast irgendwie Jahre später, ne, ich glaube 1 oder 2 Jahre später runtergenommen und über Nacht hat das Deck wieder die alte Form angenommen. Plopp, war es wieder oben.
Wenn du auf die Zeit zu zweit auf See, dein Buch, darauf zurückblickst, was waren da so Momente, wo du sagst, das war herausragend?
Fantastisch war das, alles gemeinsam zu erleben. Das erste Mal war ich ja allein unterwegs und habe zwar immer wieder Leute kennengelernt, die ich dann irgendwie wieder zurückgelassen habe, aber man möchte halt teilen, ne? Das ist so Grundbedürfnis jeden Menschen. Man muss
Ja.
irgendwie Leuten zeigen, wie gut es einem geht, um sich wirklich gut zu fühlen irgendwie. Deshalb ja Facebook und alles mögliche, Instagram, wo man alles mögliche teilt. Und das fehlte mir auf der ersten Reise total. Und das war bei der zweiten natürlich toll, jemanden dabei zu haben, immer den gleichen.
Wie kommt ihr beide auf See klar? Also, was ist in Stressmomenten?
Das ging relativ gut immer, weil ich hatte natürlich mehr Erfahrung, deshalb hat sie immer dann gleich gemacht, was ich gesagt
Traum.
habe. Ja. Und es war nicht lange diskutieren, weil man muss ja da irgendwie, also meist hat man ja auch keine Zeit, irgendwie lang zu überlegen. Und ich habe dann immer schnell eine Lösung parat. Und Es gab so ein paar, also als wir losgefahren sind aus Hamburg, war gerade ja 2 Jahre nicht auf dem Wasser und vorher waren wir mal irgendwie so ein bisschen Ostsee rumgesegelt, aber so richtig Fetterfahrung hatte sie noch nicht. Und da hatte sie so eine richtige, so ein Breakdown, irgendwie so ein Nervenzusammenbruch auf See, weil plötzlich hohe See kam und sie sagte, da haben wir jetzt Jahre drauf hingearbeitet und jetzt ist das alles so scheiße. Und sie fühlt sich so unsicher und hat Angst und so. Und das war so ein bisschen, das musste ihr erst austreiben durch Erfahrung halt, ne? Ich habe dann gesagt, so leg dich in die Koje, ich mach das, weil ich ja schon öfter Einhand gesegelt bin. Ich bin auch tatsächlich bis Lissabon dann Einhand mit dem Boot gefahren und dann so nach und nach immer mehr Aufgaben und vor Portugal konnten wir so richtig so einen Jollensegelkurs im Prinzip machen, mit Gennaker raus und mit dem Boot da die Küste runterjagen und so richtig Erfahrung kriegen. Sie hat am Ruder gestanden und so und das war echt cool, wie sie dann so langsam selbst so die Sicherheit gekriegt hat. Und inzwischen weiß ich auch, wenn irgendwas passiert und ich bin unter Deck, dann reagiert sie auch richtig. Das ist ganz cool.
Das ist super wichtig. Ich habe so viele Paare kennengelernt, wo die Frau im Grunde nichts macht, außer Leinen anreichen. Und wenn dann dem Mann was passiert, dann ist, und brauchst du nur einen Arm zu brechen, schon bist du nicht mehr einsatzfähig. Und das passiert so
Ja,
schnell bei Wellen.
das stimmt, ja.
Und das machen die falsch. Und da hast du Kathi dann in aller Ruhe sozusagen dahin gebracht, dass sie mittlerweile wahrscheinlich selbst Einhand segeln könnte.
Wahrscheinlich schon, ja. Also war doch, doch. Also im Prinzip, als wir in der Karibik angekommen sind, da kannte sie schon die ganzen Abläufe und so. Ich habe dann auf dem Weg nach Madeira das erste Mal so richtig Wache abgegeben und dann konnte ich richtig tief und fest pennen und das habe ich auch die ganze Reise. Also ich hatte echt Vertrauen, dass sie mich notfalls weckt, wenn irgendwas ist. Und das
Ja,
war
das
echt
ist super.
super, super Gefühl. Das hat man nicht mit jeder Crew.
Ich habe auch viele Paare kennengelernt, die sich auf dem Wasser viel, viel besser verstehen als an Land.
Kann sein. Dazu fehlt uns noch die Erfahrung im Landleben. Jetzt, weil so, wir haben vor der Abreise nicht zusammen gewohnt, sondern erst aufs Boot zusammengezogen im Prinzip. Das hat super funktioniert. Und jetzt sind wir ja erst irgendwie ein paar Wochen an Land. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, ich glaube, weil das auf dem Wasser, wie du auch sagtest, eventuell eine klare Hierarchieverteilung ist. Also da ist der
Das stimmt.
erfahrene Segler einfach derjenige, der bestimmt und ansagt.
Ja, das stimmt.
Und an Land ist das nicht so. Da hat man eben gleich viel Lebenserfahrung an Land. Und dann muss man sich klar machen, wer macht hier welche Ansage. Das ist teilweise schwieriges Finden bei Paaren, die lange unterwegs waren.
Stimmt, ja.
Ja, die so viel durchgemacht haben und dann plötzlich an Land nicht mehr klarkommen. Wie bitter auch.
Stimmt, das liest man aber oft, ja, dass die Leute
Ja.
sich nach der Reise irgendwie trennen,
Ja.
komischerweise.
Wie lange wollt ihr es an Land aushalten?
Naja, jetzt sind wir erstmal auf der Suche nach festem Wohnraum, aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr irgendwie irgendwelche Reisen machen, aber was genau, mal gucken. Eigentlich hat es uns nach 5,5 Jahren auf Reise, das war eine gute Zeit irgendwie, um mal raus zu sein, aber jetzt hat es uns wieder Richtung Heimat gezogen. Wir haben gemerkt, die Eltern sind immer älter geworden, meine Oma ist dement inzwischen und so und es wurde mal einfach mal Zeit, mal wieder zurückzukommen und vor allem mit der Familiengründung zu beginnen, weil wir sind beide jetzt über 30 und langsam muss das mal losgehen und dafür ist Deutschland halt perfekt.
Hast du dir vorher auch Gedanken gemacht, dass du vielleicht nicht in Deutschland leben wollen würdest in Zukunft?
Ja, immer wieder mal. Also Azoren sind bei mir ganz oben auf der Liste. Die hat sonst eigentlich keiner richtig auf dem Zettel. Also wer macht da Urlaub auf den Azoren? Madeira schon eher mal in Portugal. Und Azoren sind halt so ähnlich wie Madeira, bloß halt ohne Tourismus. Oder jetzt kommt da ja langsam. Aber das ist ganz toll, ja. Und auch Bahamas haben uns echt gut gefallen. Da waren wir jetzt die letzten 3 Jahre. Aber da kann man sich nichts leisten. Also wenn, dann müsste man irgendwo auf den kleinen Inseln wohnen und das ist wie auf dem Boot im Prinzip. Man muss alles selber machen, den Strom, das
Genau.
Wasser, Entsalzungsanlage und so. Und das ist ganz schön teuer alles da. Das geht mit meinem Gehalt nicht.
Möchtest du nicht mal irgendwann auch weiter segeln, also mal durch den Panamakanal durch in Richtung Südsee?
Gern, ja. Wir haben auch immer wieder überlegt, aber Kati hat leider eine ziemlich schwere chronische Krankheit und braucht immer Medikamente aus Deutschland. Und das wurde immer schwieriger, je weiter wir weggesegelt sind und wussten, wenn wir im Pazifik, in Tahiti sind oder so, dann kriegen wir keine Postverbindung mehr zustande, also zumindest nicht verlässlich. Und deshalb waren die Bahamas ein Kompromiss für uns, dass wir halt immer wieder Flugverbindungen nach Hause haben und Leute, die kommen und die Medikamente mitbringen können. Aber mal gucken, das wird immer besser. Also vor ein paar Jahren hatten wir noch einen Kühlschrank eingebaut, weil sie sich spritzen musste und jetzt gibt es eine Tablette jeden Tag. Vielleicht gibt es irgendwann eine Tablette für einen Monat oder so. Also mal gucken, wie
Ja,
sich
die
das
sich so
entwickelt.
auflösten. Ja. Ich bin nach Tahiti gesegelt vor vielen Jahren, 2003. Und das ist ja französisch. Also es ist kein richtiges Departement, sondern das hat so einen besonderen Status und die Menschen mögen die Franzosen da auch nicht. Mich mochten sie, weil ich halt so einen schrecklichen Akzent hatte, im Deutschen. Aber das ist schon Europa, muss man sagen, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges geht, auch an Medikamenten mittlerweile.
Ja, gut, Tahiti vielleicht, ja, aber dann, ich weiß nicht, Panama, Osterinsel, was da alles im Weg ist und dann, also wir haben da schon Richtung Richtung Mexiko sind wir da ein bisschen in den Golf von Mexiko reingesegelt und da wurde es schon immer schlimmer. Also die Untersuchung, die sie immer machen muss, die hat auf Madeira noch, also in Portugal, nur 16 Euro gekostet, auf den Bahamas 380. Boah. Das hat unsere finanzielle Planung so ein bisschen durcheinander gehauen. Muss er halt alle 2 Monate machen.
Wenn du so an die großen Turns und die Häfen und so zurückdenkst, welche Nation war am häufigsten auf Booten unterwegs?
Also wir waren natürlich viel auf der anderen Seite. Da waren es am meisten Amerikaner eigentlich. Ah, okay. Hier eher, gute Frage.
Ich war so überrascht, wie viele Franzosen unterwegs sind. Ja, ja. Ich konnte das nicht fassen. Das ist ja die Segelnation. Und die sind verrückterweise unterwegs auf den wirklich letzten Booten, also noch schlimmer als dein erstes Boot.
Ja.
Und noch dazu sprechen die kein Wort Englisch zum Teil. Weil das gibt's doch nicht.
Wir haben auch ein paar Deutsche kennengelernt, die überhaupt kein Englisch sprachen und dann in der Karibik mit den Kariben da irgendwie kommunizieren mussten, erstaunlicherweise. Aber stimmt, Franzosen wirklich, wenn man irgendwie so ein rostiges Boot sieht oder halt irgendwie Alu, aber total oxidiert und dann eine zerrissene Flagge, wo man gar nicht mehr erkennt, nur noch 2 Zentimeter oder so hinten dran, dann war das mal eine französische. Ja. Da haben wir auch viele getroffen. Ja. Meist sind die auch unter sich und bauen gar nicht so richtig Verbindung zu den anderen Seglern auf. Ne? Bis auf eine Familie, die haben wir in Portugal kennengelernt, mit denen sind wir die ganze Küste runtergesegelt und die waren echt klasse. Also es gibt auch tolle Franzosen, die sprachen auch super Englisch.
Ja, ich habe mittlerweile Französisch gelernt, weil ich so viel mit denen unterwegs war, auch eben dann mit Franzosen nach Tahiti gesegelt bin. Wenn du das kannst, dann sind die plötzlich ganz anders. Die haben, die haben so einen Englischkomplex.
Ja.
Die sind, wenn du in deren Sprache sprichst, sind die wirklich ein offenes, lustiges, freies Volk. Aber dadurch, dass sie so einen Komplex haben, weil die halt so schlimmes Englisch reden, ich weiß gar nicht, was da los ist, das versuchen die zu vermeiden. Und sie wissen ja auch, dass viele Leute sich einfach auch drüber lustig machen. Also bleiben die unter sich.
Na, kann gut sein.
Was für mich beim Segeln immer so schön war, war im Grunde natürlich das Ankommen. Klar, das ist immer schön. Aber eben dieser Austausch mit Menschen im Hafen oder wenn du irgendwo vor Anker liegst oder so, sich so kennenzulernen. War das für dich auch im Grunde genau das, was Segeln auch ausmacht?
Ja, zum Ende hin auf den Bahamas sind wir Charter gefahren und da kamen natürlich auch alle Leute immer rüber und wollten Hallo sagen, weil wir eine deutsche Flagge hatten und so. Und das fanden wir dann schon ein bisschen nervig, weil wir natürlich mit den Leuten dann zu tun hatten da. Und man ist auch, wenn man lange unterwegs ist, ständig sich auf neue Leute einzustellen. Und echt jeden zweiten, dritten Tag kam irgendwer darüber. Aber vorher natürlich, als wir nur 2 Jahre unterwegs waren, war das natürlich fantastisch, immer in so viele Leben zu schnuppern. Und die hatten ja alle, die unterwegs waren, hatten irgendwas geleistet und was erlebt und hatten das dann aufgegeben, um segeln zu gehen. Und das waren immer tolle Lebensläufe irgendwie. Da haben wir viel gelernt von denen.
Das stimmt. Ja. Hast du irgendwelche Menschen in Erinnerung, die dir richtig viel sozusagen beigebracht haben, menschlich, und zu denen du immer noch Kontakt hast?
Unterwegs, ja, absolut. Also da fanden wir die USA vor allem toll. Da haben wir ja uns richtig Zeit gelassen, weil die Hurricane-Saison war. Und die spannendste Bekanntschaft waren Siggi und Heinz Henker.
Ja, von denen schreibst du auch.
Genau. Waren die ersten deutschen Weltumsegler. Das wurde immer den Kochs zugeschustert. Irgendwie, also kamen damals wieder und haben gesagt, so, noch war keiner. Und haben das Buch doll verkauft, aber in Wirklichkeit waren die noch ein Jahr vorher dran. Und ich habe die Geschichte mal ausgegraben in der Recherche für irgendeine Yachtgeschichte. Da war, glaube ich, eine Liste von kanadischen Weltumsegler-Yachten. Und ich dachte, wow, Anfang der 60er und der Name, der klingt so deutsch. Dann habe die ausfindig gemacht und habe dann damals eine Geschichte für die Yacht Die vergessenen Weltumsegler geschrieben. Und die haben, also aus der Ferne, ich habe die nicht kennengelernt damals. Und jetzt lagen wir plötzlich Jahre später ganz bei denen in der Nähe, 25 Meilen entfernt. Und die sind uns so wirklich zu den zweiten Großeltern geworden. Wir waren ständig da und was die alles erzählt haben von ihrer ersten Reise das Gästebuch rausgeholt. Das war ein Kalender von 1943, zweckentfremdet. Und da waren wirklich alle Pioniere drin. Und trotzdem so bescheiden und also ganz, ganz simple Leute, die aber so viel zu erzählen hatten, die fanden wir echt irgendwie, wir haben dann auch die nächsten Jahre immer wieder besucht und haben dann auch mitgekriegt, wie sie langsam gestorben sind, leider. Also ging ihnen immer schlimmer und bei ihr saßen wir am Sterbebett und sie war trotzdem so glücklich und erfüllt von ihrem Leben und das hat uns echt schwer beeindruckend. So möchten wir auch irgendwann mal im hohen Alter irgendwie im Bett liegen und irgendwie so satt und glücklich sein von dem, was man erlebt hat.
Ich glaube, du bist auf ganz gutem Wege. Du kommst aus Wolfsburg ursprünglich.
Genau.
Ich komme aus Detmold, also da gibt es halt nichts, ne? Klar, es gibt bei euch gibt's die, wie heißt das, die Aller?
Den Allersee.
Den Allersee, damals, genau. Und in Detmold gibt es halt noch weniger.
Ja.
Und trotzdem zieht es uns so zum Wasser hin. Wie erklärst du das bei dir?
Irgendwer sagte mal, je weiter man vom Ufer weg ist, irgendwie, desto größer wird die Sehnsucht. Naja, bei uns war es der Allersee halt. Den haben sie mal zum Bau des VW-Werks ausgehoben, weil sie irgendwie Erde brauchten oder so. Der ist, ich glaube, 2 Kilometer lang oder so. Und man ist halt relativ schnell immer am Ende. Und naja, und da habe ich natürlich damals schon von großen Reisen geträumt und ein Kajütdach über die Opti konstruiert und,
Echt?
und wollte damit auf Langfahrt gehen. Ne?
Also du warst klassischer Opti-Segler.
Ja, genau.
Also auch mit Regatten und so.
Ja, zwangsläufig. Ich bin wirklich kein Regattasegler, aber das war halt damals so. Mit der Opti musste halt auch Regatten segeln, da im Vereinsleben zumindest. Und das war aber nichts für mich. Ich wollte lieber auf Langfahrt gehen. Ich habe mit dem Segeln angefangen, weil mein Onkel auf dem Mittellandkanal mit einem Kumpel auf dem Motorboot unterwegs war. Und die sind dann mal zur Hanseboot gefahren und haben kostenlose Exemplare der Yacht gekriegt. Und die habe ich dann Jahre später als Zwerg bei ihm im Keller wiedergefunden. Und das fand ich total faszinierend mit Booten und so. Und bin in die Schulbibliothek und da stand ein Buch von Wilfried Erdmann. Und das habe ich gleich mitgenommen. Und naja, und so kam das. Dann wollte ich unbedingt segeln lernen. Und das Einzige, was man machen konnte, war halt die Opti-Gruppe da. Und so ging es los. Jetzt ist witzigerweise mein ehemaliger Segellehrer, irgendwie ja, 20 Jahre später, noch länger, fast 25 Jahre später, mit mir über den Atlantik zurückgesegelt. Und als ich ihm auf den Azoren das Meilenbuch ausgefüllt habe, sagte er, hätte ich nie für möglich gehalten, dass du mir mal ein Meilenbuch ausfüllst. Vor so vielen Jahren.
Ja, so verändert sich das. Du gehörst mittlerweile tatsächlich zu den sehr, sehr erfahrenen Seglern. Und wahrscheinlich bist du für viele auch ein Vorbild. Kommen viele Leute zu dir und fragen dir Löcher in den Bauch, worauf man achten muss, was man nicht kaufen darf und so weiter?
Ganz viel, ja. Also ich kriege ganz viele E-Mails mit auch vielen Detailfragen. Irgendwie. Die sind dann manchmal ganz schön dreist. Also anfangs nach dem ersten Buch haben mir viele 19-Jährige geschrieben, die kurz vorm Abitur standen oder 18 Jahre sogar und haben gesagt, hier, ich würde das gern auch so machen oder viele haben sogar geschrieben, ich werde das auch machen. Gleich, mich dann gebeten, ob ich denen nicht Vordrucke für Sponsoren schicken kann, was sie da rausschicken können oder ob ich dann denen sagen kann, worauf sie achten müssen und so. Und wenn ich dann ich habe mir echt viel Zeit genommen, die E-Mails zu beantworten und manchen habe ich aber auch gesagt, die hatten so viele Fragen, lies mal mein Buch, da steht das alles drin. Und da sagten sie, nee, ich bin kurz vorm Abitur, ich habe keine Zeit, kannst du das mal zusammenfassen, das Buch.
Ja, dreist.
Dreist, ne? Ja, echt.
Und das sind auch Typen, die es dann am Ende nicht machen.
Nee, also ich habe damals mir echt immer viel Zeit genommen und das beantwortet und habe dann irgendwann mal Bobby Schenk auf der Messe angesprochen, einen großen Segelbuchautoren, ob ich mir dann wirklich so viel Zeit nehmen muss, wie viel fahren denn wirklich los? Ich hatte immer so das Gefühl, vielleicht fahren 10% los. Und er sagte, ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass 1% losfährt. Das sind halt viele Träumer und die beschäftigen sich gerne und fragen Leute, die Ahnung haben und beschäftigen die halt auch damit. Aber ich beantworte die Mails wirklich gerne. Zwischendurch ist das ganz schön viel Arbeit geworden, weil wenn ich jeden Tag eine Stunde dran sitze und irgendwelchen Leute berate, was sie für Segel kaufen sollen oder irgendwelche Detaillösungen an ihrem Boot zurechtfummeln können und so weiter, dann wird das ein bisschen viel.
Wenn du irgendwann einen richtig großen Hit schreibst, dann musst du dir was einfallen lassen, oder?
Kann sein, ja. Wir haben jetzt letztes Wochenende angefangen, jetzt unseren Vortrag zu zweit auf see.de online gehalten. Und der dauerte etwa 2,5-3 Stunden, glaube ich, weil viele Fragen kamen. Und dann haben wir noch so eine Frage- und Antwortrunde hintergehängt. Und die Leute haben noch knapp 2 Stunden Fragen gestellt, bis 1.30 Uhr morgens. Oh. Und da haben wir uns jetzt nächstes Wochenende wollen wir den Allein auf See-Vortrag will ich nochmal halten, den habe ich schon 5 Jahre nicht gehalten. Und die Leute haben immer wieder gefragt, ob wir nicht so regelmäßige Talkrunden machen können. Und das ist vielleicht nicht schlecht, um diese ganzen Fragen mal zu beantworten, weil wenn die dann im Chat stellen, dann kann ich das einfach runterplappern und muss das nicht alles. Und für die Leute ist das echt cool. Also um 1.30 Uhr morgens waren immer noch 150 Geräte zugeschaltet. Die wollten gar nicht ins Bett.
Ja, das ist auch gut, weil dann kannst du, wenn solche Fragen kommen, immer auf das, genau diese Videos verweisen und sagen, da sind alle Antworten gegeben. Genau. Würde dir etwas ersparen.
Ich glaube auch, ja.
Träumst du davon, irgendwann ein weiteres Buch zu schreiben oder ist das erstmal kein Thema?
Ich bin schon dabei.
Ach was?
Ja, ich schreibe gerade über unser Charterleben auf dem Katamaran. Wir haben immer mit den Gästen zusammengesessen, die kamen ja alle 10 Tage neu. Also wir hatten immer so 20 Stunden zwischen den Gästen. Das war echt eine harte Zeit, viel wenig Privatsphäre. Und dann waren die neuen Gäste da und man sitzt natürlich abends zusammen und hat irgendwelche Gesprächsthemen. Und meist haben wir über andere Gäste erzählt, was wir für lustige Anekdoten mit denen erzählt haben. Und die fingen immer an mit, wir hatten da mal einen Gast, der hat das und das gemacht. Und das war auch der Arbeitstitel. Und es waren teilweise echt lustige Geschichten, denen wir denen, also wenn wir Leuten irgendwas beibringen wollten, die haben irgendwas immer wieder blöd gemacht und dann haben wir denen von anderen Gästen erzählt, obwohl es die eigene Geschichte war so quasi und die haben sich nicht wiedererkannt. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass man auch das Buch veröffentlichen kann, ohne dass sich Leute wiedererkennen. Das ist natürlich alles anonym und keinem wird auf den Schlips getreten, aber es sind schon lustige Anekdoten. Der Titel wird sein, kannst du mal das Segel aus der Sonne nehmen? Ja klar, aber dann fahren wir woanders hin. Und das sind halt so haufenweise Geschichten.
Ja, verrückt. Hast du da schon Verlag und alles?
Ja, auch wird bei Delius Glasing im Herbst erscheinen. Super. Und das wird, glaube ich, ein lustiges Buch. Macht auch echt Spaß, das zu schreiben. Und das ist immer so eine Mischung aus Anekdoten, die wir erlebt haben, lustige Geschichten und halt so Einblicke ins Charterleben, was so alles, also wie wir das gemacht haben und wie das ablief, weil das ist auch sehr interessant gewesen. Da haben wir auch viele Fragen zugekriegt. Das liest sich
spannend.
Echt ganz gut weg, glaube ich.
Freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch.
Ja.
Noch bin ich nicht fertig, aber das wird gut, glaube ich.
Wie lange hast du noch?
Im Juni muss ich es abgeben.
Okay, okay. Du wirst das schaffen, wie alles im Leben, Johannes.
Ja, ich glaube auch.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Viel Glück mit dem nächsten Buch.
Gerne, gerne, danke.
Ich wünsche dir einen Weltbestseller.
Danke.
Damit du dir all deine Segelträume erfüllen kannst.
Mal gucken,
ja. Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.